Liebe Gäste, liebe Gemeinde, sicher habt ihr schon mal die Redewendung gehört, du kannst andere nicht verändern, du kannst nur dich selber verändern. Das wird manchmal Ehepaaren als weiser Rat mit in die Ehe gegeben. Aber die Frage ist, erstens, sind wir damit zufrieden? Und zweitens, stimmt es überhaupt, dass wir uns selber verändern können? Ich finde es jedenfalls ziemlich schwer, sich selber zu verändern. Auf alle Fälle sind Veränderungsprozesse bei Menschen eine ziemlich langwierige Sache. Besonders wenn es sich um tief eingeprägte Charaktereigenschaften handelt oder über Jahre erworbene Einstellungen. Und sehr oft geht es gar nicht, so wie sich ein ausgewachsener Baum nicht so einfach mehr in eine andere Richtung verbiegen lässt. Das ist ein Problem für uns, weil wir ja als eifrige Christen gerne unsere Mitmenschen für den Glauben an Jesus Christus gewinnen möchten, zum Beispiel. Auch anderes wollen wir manchmal gerne verändern, aber ich sage mal so, als Christen möchten wir gerne, dass andere Christen werden. Und wir sind dann oft ziemlich enttäuscht, wenn die Betreffenden das nicht so mitmachen, wie wir es gehofft hatten. Manchmal betrifft das ja auch enge Verwandte, Ehepartner, Kinder, Eltern. Und dabei wäre es doch das Schönste und Beste für jeden Menschen und für das Zusammenleben in der Welt, wenn alle Jesus kennen und lieben oder etwa nicht. Das ist doch unser Glaube. Der heutige Predigttext macht mir nicht Hoffnung, dass ich Menschen verändern kann. Aber er hilft mir zu vertrauen, dass Gott das tun kann und auch tut. Und dabei bin ich kein unbeteiligter Zuschauer. Ich kann geduldig beten, ich kann mich vorbereiten lassen und ich kann Gottes Weg dann auch aktiv mitgehen. Der Predigttext steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 9 bis 15. Der Apostel Paulus ist auf Missionsreise, damals nicht schnell mit dem ICE und dann nur 14 Tage Urlaub, sondern die Reisen dauerten damals Jahre. Also er ist auf Missionsreise. Und da fängt unser Text in der Stadt Troas an. In Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns gerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Hause lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Soweit der Predigttext. Ihr habt es gehört, hier passiert sehr viel mit Menschen. Menschen sind unterwegs, sie verändern sich, sie legen Entfernungen zurück, es geschieht Bewegung in ihrem Inneren. Und trotzdem erscheint hier Gott als eigentlicher Motor dieser Ereignisse. Und warum wird uns diese Geschichte erzählt? Ich glaube, damit wir staunen, wie Gott Menschen verändert. Wie Gott Menschen verändert. Und solches Staunen hilft ja, Hoffnung zu haben und dem Leben zu vertrauen. Denn manchmal scheint ja alles wie festgefahren zu sein. Der ewige Streit dauert an, fängt immer wieder von neuem an. Jeder versucht immer weiter nach seiner altbekannten Fasson glücklich, selig zu werden. Bildung und Wissenschaft haben nicht zu einer friedevolleren und gerechteren Welt geführt. Politiker spielen Theater und die Leute treten immer weiter aus den Kirchen aus. Und da könnte man schon anfangen, dem Leben nicht mehr zu trauen. Aber dieser Bibeltext will uns Hoffnung machen, dass Gott doch Veränderung schafft. Er ist ein Kontrastprogramm zu unseren Erfahrungen, die wir manchmal so sammeln. Er erzählt nicht nur eine Geschichte aus der Vergangenheit, denn Jesus Christus ist ja derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und durch ihn wirkt zu jeder Zeit die verändernde Kraft der Liebe Gottes. Zwar oft ganz anders, als wir uns das vorstellen oder als wir es geplant haben, aber es bleibt bei dem, was der Predigttext erzählt. Und darüber wollen, sollen, dürfen wir staunen. Nämlich, Gott öffnet Augen und Herzen und Häuser. Dem gehe ich jetzt mal nach. Erstens, Gott öffnet Augen. Damit wir das so richtig verstehen können, gehe ich jetzt mal im Bibeltext ein Stück zurück und erzähle die Vorgeschichte von dem Predigttext, den ich gerade gelesen habe. Paulus, um den ging es ja, der Apostel, der Völkermissionar, der den christlichen Glauben überall verbreiten will, steckt nämlich unmittelbar vor unserem Predigttext gerade böse in der Klemme. Es will einfach nicht so laufen, wie er es vorhatte. Erst fühlt er sich bei seiner Arbeit durch einen unzuverlässigen Mitarbeiter behindert. Und deswegen bekommt er Streit mit dem, aber auch mit seinem Förderer und Mitarbeiter und langjährigen Freund Barnabas. Sie trennen sich. Und Paulus steht erstmal alleine da. Er muss neue Mitstreiter suchen und finden. Das schafft er schließlich, und nachdem er dieses Problem nun einigermaßen gelöst hat, plant Paulus mit neuer Energie nun jetzt aber los das Evangelium erst in Asien und dann in Bithynien zu verkündigen. Asien meint nicht den Kontinent, sondern die Provinz Asien, die römische Provinz. Ja, so war es gedacht. Aber es läuft nicht, es geht einfach nicht. Warum sind die Leute dort so abweisend? Nehmen sie ihn nicht auf? Ich weiß es nicht. Paulus sieht es jedenfalls nicht so, dass es die Leute sind, sondern er sagt dazu, der Geist Gottes habe sich ihm in den Weg gestellt. Ich nehme an, wir hätten gedacht, der Teufel war es. Aber er sagt, der Geist Gottes hat sich uns in den Weg gestellt. Aber ist denn sowas möglich? Dieses Missionsteam hat Pläne. Sie wollen vielen Menschen von Jesus, dem Retter, erzählen. Und dann soll es Gott sein, der seinen eigenen Zeugen Steine in den Weg legt. Ist es ihm denn ganz egal, dass in Bithynien und Asien die Menschen nicht gerettet werden können, wenn ihnen die gute Nachricht verwehrt bleibt? Das sind Fragen, die hat sich Paulus bestimmt auch gestellt und seine Mitarbeiter. Er hat vielleicht die Welt nicht mehr verstanden und vor allen Dingen Gott nicht mehr, den er als Ursache der Misserfolge ausgemacht hatte. Vielleicht hat er sogar gedacht, könnte das die Strafe sein, dass wir uns so gestritten haben im Mitarbeiterteam. Das weiß ich natürlich nicht, steht nicht in der Bibel. Jedenfalls, was ich aber weiß und gelesen habe, ist, dass sich nichts bewegt. Paulus kommt nicht weiter. Er wandert monatelang weite, beschwerliche Wege dahin und dorthin, nur um unverrichteter Dinge wieder umzukehren. Er sieht einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll. Er ist wie blind. Und an dem Punkt setzt nun der Predigttext ein. Das Team des Paulus ist schließlich, nachdem es hin und her gewandert ist, an der Küste gelandet, in der Hafenstadt Troas. Und dort sehen sie nun erst recht kein Land mehr, denn da ist ja dann nur noch Wasser. Aber der Predigttext fängt damit an, dass in der Nacht dem Paulus plötzlich die Augen aufgehen. Er sieht plötzlich etwas. Ist es ein Traum, ein Gedanke seines Herzens? Eine Vision steht da. Sehen seine natürlichen Augen, gehen ihm innere Augen auf. Jedenfalls passiert etwas mit ihm, das ihn verändert. Er sieht Land, ein neues, ein anderes Land. Er sieht einen Mann in Übersee, in Griechenland, auf dem europäischen Kontinent. Deshalb gilt die Geschichte als der Sprung des Evangeliums nach Europa. Ja, er sieht diesen Mann, der ihn ruft. Und diese Erfahrung erzählt er früh seinen Mitarbeitern. Und im Gespräch kommen sie zu der gemeinsamen Überzeugung, so heißt dann, wir waren überzeugt, dass Gott sie dorthin ruft. Dass Gott also nicht nur Steine in den Weg legt, sondern auch Wege frei macht, so der Mensch denkt und Gott lenkt. Übrigens ist hier auch deutlich, dass so eine Vision kein direkter Blick in die Zukunft ist, auch alles nicht so eins zu eins. Das war ein Mann, der den Paulus gerufen hat, und dann sagen sie, wir sind uns klar, dass Gott uns gerufen hat. Und den Mann, der ihn da bittet, herüberzukommen und zu helfen in Mazedonien, den gibt es nicht. Den hat Paulus nie getroffen. Sondern er steht als Symbol für alle Mazedonier oder besser noch dafür, dass Gott Menschen sieht, die jetzt seine Hilfe brauchen. Und bezeichnenderweise trifft Paulus dann dort auch keinen Mann, sondern eine Frau. Jedenfalls wird davon erzählt. Was aber hier deutlich ist, Gott verändert unser Sehen. Er kann Augen öffnen, damit wir nicht wie der Elefant im Porzellanladen agieren, sondern liebevoll, einfühlsam und hilfsbereit darauf achten, was Gott tut. Paulus verlässt seine bisherigen Vorlieben, seine Pläne und Missionsgedanken. Er sieht nun, wo Gott gerade jetzt für Menschen Veränderung und Hoffnung vorbereitet hat. Das war also die erste Veränderung, dass Paulus die Augen aufgehen, Gott öffnet Augen und dass er dann etwas ändert dadurch in seinem Leben. Zweitens, Gott öffnet Herzen. Das Paulus-Team landet also schließlich in Philippi. Das ist eine große Ansiedlung, wo reiche Römer und verdiente Soldaten ihr Sommerhaus haben oder ihren Ruhestand verbringen, so das Davos von Rom oder sowas ähnliches war das damals. Also eine sichere Tür auch zum Herzen der damaligen Weltmacht Rom. Die Missionare suchen aber zunächst, nachdem sie sich erstmal ruhig verhalten haben, scheinbar ein paar Tage, dann suchen sie zunächst Menschen, die an denselben Gott glauben wie sie. Sie hoffen wahrscheinlich, dass sie sich dadurch lange Erklärungen erstmal sparen und schneller so einen Standort für den Glauben, eine christliche Gemeinde bilden können in Philippi, indem sie zu den Menschen gehen, wo sie wissen, hier können wir schon an was anknüpfen und müssen nicht von Null anfangen. An einer Wasserstelle finden sie Frauen, die sich zum Gebet getroffen haben. Unter ihnen die gebildete und reiche Unternehmerin Lydia, die mit kostbaren Purpurstoffen handelte. Das war also damals was sehr Kostbares. Und immer wenn ich von der Lydia lese, dann denke ich an einen Mann, der war während meiner Kindheit und Jugend Prediger in der Gemeinde, zu der ich gehörte, nämlich Gotthard Klotz. Vielleicht gibt es auch einen, der den auch kennt von hier, aber es ist ja schon eine Weile her. Bei ihm hatte ich auch Bibelunterricht. Und was mir dabei besonders gefallen hat, war, dass er keinen Druck auf unseren Glauben ausgeübt hat. Und er hat mich manchmal sogar beiseite genommen und hat mich ermutigt, selber auf Gottes Stimme zu hören und mich nicht von anderen manipulieren zu lassen. Und vor allen Dingen hat er andauernd über die Lydia gepredigt und im Bibelunterricht besonders viel davon geredet. Ich habe das damals nicht so richtig verstanden. Warum? Die Geschichte mit der Lydia schien seine liebste Bibelstelle zu sein. Erst viel später habe ich verstanden, dass der Grund für seine Zurückhaltung etwas anderes war. Er wollte eben nicht der Macher sein, sondern er sah seine Aufgabe darin, Beobachter und hilfreicher Begleiter zu sein. Und er vertraute darauf, dass allein Gott Herzen öffnen und Menschen verändern kann. Und deshalb hat er immer wieder von der Lydia gesprochen. Denn ihr, so steht es hier, öffnete der Herr das Herz, nicht der Paulus. Der Herr öffnete ihr das Herz, dass sie das Evangelium auf- und annehmen konnte. Die Missionare haben von Jesus erzählt, ja, aber das alleine macht noch keine Christen. Das weiß mancher von euch auch. Hat schon mit manchem geredet über Jesus, aber deswegen ist der kein Christ geworden. Und für Paulus wäre es vielleicht in Bithynien und Asien auch besser gelaufen, wenn das so einfach wäre. Menschenherzen lassen sich nicht einfach aufbrechen. Menschenherzen öffnen kann nur Gott. Er alleine sieht den Menschen bis ins Herz und er kann ihnen in der Mitte ihrer Person begegnen. Für uns wäre es also das Mindeste, wenn wir überhaupt andere Menschen ändern könnten, dass wir erstmal in ihrem Herzen sein müssen, ehe wir dort was aufkriegen. Ne? Aber wie gesagt, wirklich kann das nur Gott. Und es ist doch erstaunlich, dass das gerade bei der Lydia passiert. Sie ist Unternehmerin. Unternehmer, ja, die müssen zwar flexibel und veränderungsbereit sein, aber sie sind auch hartnäckig und stur manchmal. Und Jesus hat gesagt, dass Reiche ganz schwer in den Himmel kommen können. Umso größer ist das Wunder, dass ausgerechnet die Lydia sich auf eine radikale Neuorientierung ihres Lebens einlässt. Also Gott kann das schaffen, dass Kamel durchs Nadelöhr geht, also dass ein Reicher in den Himmel kommt. Von diesem Ereignis wurde erzählt und geschrieben, damit wir darüber staunen, welche wunderbaren Wege Gott mit Menschen geht. Wir laden Menschen zum Glauben ein, aber wir bedrängen sie nicht, sondern wir erwarten mit Geduld, dass Gott ihnen begegnet. Wenn das nicht passiert, können wir machen, was wir wollen. Aber wenn Gott ihr Herz öffnet, dann kann etwas geschehen. Und was mir noch besonders wichtig ist, nur Gott hat das Recht, sie zu verändern, nicht wir. Wenn wir nämlich Menschen verändern wollen, dann verbiegen wir sie nur. Aber Gott richtet sie auf. Und es geht auch nicht nur um andere. Vielleicht stelle ich ja an mir selber fest, dass ich mich nicht zum Glauben zwingen kann oder dass ich mich nicht verändern kann, dass ich es einfach nicht schaffe. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist ja ziemlich schwer, sich selber zu verändern. Aber ich kann Gott um Glauben bitten und dann darf ich auch mit mir selber Geduld haben. Gott ist dir jedenfalls näher, als du denkst. So, jetzt hatten wir also Gott öffnet Augen, Gott öffnet Herzen und schließlich noch Gott öffnet Häuser. Denn mit der Lydia passiert ja viel mehr, als dass ihr nur das Herz aufgeht. Ihr inneres Erleben hat konkrete äußere Folgen. Sie lässt sich taufen und alle, die mit ihr zusammen leben, auch. Aber es gibt auch noch Veränderungen für für mehr Mitmenschen, man könnte sogar fast sagen für die Gesellschaft, für die Umwelt. Lydia öffnet nämlich ihr Haus. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste, sagt sie. Also für sie ist das offensichtlich klar, Glaube und Gastfreundschaft sind ein und dieselbe Sache. Und wenn ich glaube, dann ist selbstverständlich mein Haus offen. Offene Herzen für Jesus und offene Häuser für Mitmenschen gehören zusammen. Bibelausleger sind übrigens der Meinung, dass hier von der Lydia so ausführlich erzählt werde, weil ihr Haus das erste christliche Gemeindehaus, die erste Kirche, könnte man sagen, in Philippi ist. Es war bei den ersten Christen oft so, dass reiche, alleinstehende Frauen ihre Häuser geöffnet haben und dort die ersten Gemeinden gegründet wurden. Also sie gibt ihr Haus frei als Versammlungsort einer wachsenden Christengemeinde. Sie wird gläubig und das bedeutete einen Nutzen für die Allgemeinheit, eine Öffnung für die Öffentlichkeit, jedenfalls insoweit diejenigen Christen sein wollten. Solche Veränderungen bewirkt Gott. Dazu kann man keinen überreden. Aber das große Erbarmen und Mitgefühl Gottes mit uns Menschen bewirkt, dass auch in uns Barmherzigkeit entstehen kann. Mir ist aufgefallen, dass im neutestamentlichen Griechisch Barmherzigkeit, Mitgefühl, Erbarmen sehr viel mit Haus zu tun hat. Oikos bedeutet Haus im Griechischen, davon kommt auch Ökonomie, der Haushalt. Ne? Also Oikos bedeutet Haus und Euktirmos ist Erbarmen, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit heißt also, einem anderen Raum zu geben, ihn zu behausen, ihm den eigenen Lebensraum zu öffnen. Deshalb sagt ja auch Jesus, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch die Stätte zu bereiten. Gott öffnet sein Haus für uns. Und weil der Lydia das Herz für diese Liebe Gottes aufgegangen ist, deshalb öffnet sie ganz selbstverständlich auch ihr Haus. Und sie rechnet damit, dass das den anderen auch klar ist. Wenn ihr glaubt, dass ich gläubig geworden bin, dann kommt in mein Haus. Lydia sagt nicht, Fremde sollen dahin gehen, wo sie herkommen. Sie ist gastfreundlich. Und ich möchte darauf vertrauen, dass Gott auch in unserer Gesellschaft und bei uns selbst so etwas erhalten und bewirken kann. Ich möchte staunen, wie Gott Menschen verändert, wie er Augen, Herzen und Häuser öffnet und dafür dankbar werden. Das ist nämlich manchmal viel wichtiger, als mit viel Einsatz eigene Pläne und Visionen zu verfolgen. Denn unsere Vorhaben führen sehr oft zu lähmenden Enttäuschungen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal den Satz gesagt, große Programme führen uns immer nur dorthin, wo wir selber sind. Wir aber sollten uns nur dort finden lassen, wo er ist, Christus ist. Ich glaube, Staunen macht munter, stark und aktiv, denn im Staunen bleiben wir ganz bei Gott. Und wenn du dazu bereit bist, wird es ganz bestimmt viel zu staunen geben. Amen.